Im funktionalen Testing geht es halt darum zu gucken, ob der Maschine das macht, was sie tun soll. Und wir testen halt, ob die Maschine nicht das tut, was sie nicht tun soll.
Ja, also moderne IT-Sicherheit sollte wirklich mal annehmen, dass man irgendwann mal ein kleines bisschen gehackt wird.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind heute hier mit Dirk Reimers und Yannick Pevny von der Secunet Security Networks AG. Erzählt doch mal ein paar Sätze über euch. Wer seid ihr, was macht?
Ja, gerne. Dirk Reimers hier. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jahrgang 1970, schon etwas älter dabei, lebe in Schleswig-Holstein mit meiner Frau und aktuell zwei Kindern. Und wenn ich jetzt nicht gerade Podcast mache, dann lese ich super gerne Bücher, höre Hörbücher, weil ich viel im Auto unterwegs bin. Und ansonsten habe ich halt hier meinen lieben Kollegen mitgebracht, den Yannick.
Sehr cool. Yannick? Hi, Yannick Pevny mein Name. Ich bin Pentester und Incident Responder bei der Secunet. Privat mache ich relativ viel bei der Freiwilligen Feuerwehr und man kann mich vor einer heißen Esse beim Schmieden finden, wenn ich da auf heißen Stahl haue. Mein Sohn wird in knapp 2 Wochen ein Jahr. Das ist auch etwas, was gerne viel Zeit fressen darf.
Und gefeiert werden muss. Sehr cool. Auch spannend mit dem Schmieden, auf jeden Fall. Es ist auch ein First, dass ich das höre, dass das jemand so als Hobby macht. Und Feuerwehr auch natürlich sehr cool. Wir kommen dann zu der wichtigsten Frage eigentlich des Podcasts überhaupt, was auch der Namensgeber des Podcasts ist. Was denn eure Lieblingspizza?
Ich freue mich so sehr, dass ich hier sein darf bei dem Pizza-Podcast, weil wir in der Familie sonntags abends immer Pizza-Time haben. Familienpizza für 4 Leute, die Hälfte ist Hawaii, die ist meistens für meine Frau und meine Tochter. Und mein Sohn und ich teilen uns eine Schinken-Salami-Champignon-Pizza und mal etwas Spezielles wie Hack oder Gyros. Wir sind da nicht so festgefahren.
Cool, ja. Ja, Hawaii spaltet ja auch schon die Gesellschaft und auch spaltet bei euch die Familie.
Definitiv.
Ich bin da ganz einfach gepolt. Bei mir wird es normalerweise eine Tonne. Und wenn ich dran denke, bestelle ich sie ohne Zwiebeln. Und wenn ich nachgefragt wird, esse ich sie aber auch mit. Du hast aber auch zu Hause einen Pizzaofen, ne? Und ist der Pizzaschneider, den ich dir geschmiedet habe, eigentlich im Einsatz?
Wir haben einen Pizzaofen selbst gebaut, also komplett selbst gebaut. Es gibt fiese Fotos dafür, wo ich mit so einer Flex den Pizzaofen steine. Mit alten Steinen aus alten Häusern. Und der ist natürlich im Einsatz, der Pizzaschneider.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Perfekt eigentlich, dass ihr dann hier seid. Super cool, dass ihr da seid. Dann fangen wir jetzt mal so ein bisschen zum inhaltlichen Thema an und könnt erstmal so ein bisschen was zu euch, zu eurem Werdegang erzählen, auch wie ihr dann zur Secunet gekommen seid und vor allem auch, warum eigentlich der Bereich Cybersecurity.
Dann fange ich gerne wieder an. Ich habe schon sehr früh mit Computerzeug angefangen. Mitte der 1980er habe ich mit Computern was gemacht, primär gespielt damals noch und habe irgendwann in meiner Schülerzeit ein Buch gelesen über Computerviren von Klaus Bronstein, der da so erklärt hat, welche Viren es gibt, wie die funktionieren. Fand ich super spannend. Und ich wollte generell was mit Computern machen, habe dann Informatik studiert und hatte das Glück, dann in Hamburg bei Klaus Bronstein Informatik und IT-Sicherheit studieren zu können. Nach dem Studium bin ich dann direkt zum Deutschen Forschungsnetz gegangen, zum Computernotfallteam des Deutschen Forschungsnetzes, habe da mich mit drum gekümmert, wenn aus Universitäten andere angegriffen wurden oder Universitäten angegriffen wurden und bin dann 99, also im letzten Jahrtausend, zu Secunet gegangen und da bin ich immer noch.
Sehr cool. Du, Yannick?
Ja, ich habe auch als Teenie mit Computern angefangen. So mein Sommer, als ich 16 war, habe ich damit zugebracht, meine Sammlung alter Computer, so C64 und so ein Kram, zu einem Grid-Netz zusammenzubasteln. Also eigene TCP-IP-Stacks im halben Dutzend verschiedene Assembler geschrieben.
Was man halt so macht.
Ja, richtig, ganz genau. Und Richtung Studium, da konnte ich an der Ruhr-Uni Bochum, da gibt es tatsächlich IT-Sicherheit als geschlossenen Studiengang. Da habe ich dann Bachelor und Master und nebenher noch einen zweiten Bachelor gemacht. War dann eine Weile da in einer relativ Bleeding Edge Exploit-Forschung noch als Doktorand eine Weile an der Uni und bin dann ins Berufsleben Richtung Secunet gewechselt.
Sehr cool. Also ihr habt quasi schon früh beide eure Faszination für, sag mal, IT, Technik, PCs erkannt und dann auch eigentlich beide sehr spezifisch auch schon Sicherheit, also was IT-Sicherheit angeht, was studiert.
Ja, was sonst mit Computer außer IT-Sicherheit? Das ist ja das Coolste überhaupt.
Genau, deswegen seid ihr auch heute hier und könnt uns davon mehr erzählen, auch von der Secunet. Wenn wir zur Secunet kommen, apropos Secunet, wer ist und was macht die Secunet eigentlich konkret alles?
Secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen, gibt es schon seit 1997 am Markt, also wir sind schon lange dabei. Und wir haben einen Fokus auf staatliche Institutionen, Behörden und Unternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur. Also alle, die sehr davon betroffen sind, wenn Cybersecurity nicht funktioniert. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn dann ein Angreifer in einem Kraftwerk drin ist und mal mit den einzelnen Reglern spielt. Das ist für keinen so richtig spaßig. Und da haben wir halt unseren Fokus drauf, dass wir im Bereich dieser Kunden sowohl mit Consulting-Lösungen, aber auch mit Produkten unterstützen, um die digitale Souveränität von Deutschland und Europa zu schützen.
Mhm. Auch spannend, vor allem gerade zu aktuellen Zeiten natürlich ganz brandaktuelles Thema.
Es ist ein super spannendes Thema, war es schon früher, aber es wird immer aktueller und die Angriffe kommen immer häufiger. Aber da kann nachher auch Yannick noch viel mehr darüber erzählen, als ich dazu erzählen kann.
Ja, aber ansonsten, so in kurzen, einfachen Worten, wir können die Secunet immer relativ einfach vorstellen als Sicherheitspartner des Bundes. Mhm. Damit ist schon sehr, sehr viel gesagt. Kurz und prägnant, das kann man sich merken.
Genau. Gibt es auch nicht furchtbar viele davon, die Sicherheitspartner der Bundesrepublik sind. Insofern sind wir auch durchaus stolz drauf.
Das stimmt in der Tat. Cool. Welche Themengebiete von der IT-Sicherheit beschäftigen euch beide denn jeweils separat und wie kommt ihr denn bei der Secunet überhaupt zusammen? Was habt ihr miteinander zu tun dort?
Aber das Zusammenkommen ist da super einfach. Der Dirk ist mein Chef, hat mich eingestellt und verantwortet den Bereich der wilden Pentester und unter anderem auch den Bereich speziell von mir. Ich bin Teamleiter im Bereich Incident Response, habe das mit aufgebaut und auch durchaus ein Stückchen geprägt, glaube ich, bei der Secunet. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Das muss man so sagen, das stimmt schon, ja. Ja, keine gute Tat bleibt ungesühnt. Jetzt habe ich den Yannick die ganze Zeit an der Backe.
Na, sowas aber auch.
Ich habe den Bereich damals mit aufgebaut in den 1990er Jahren und auch da habe ich jetzt die ganzen Nerds an der Backe. Neben dem Bereich des Incident Response, den Yannick macht, haben wir halt auch noch Kollegen, die klassisches Pentesting machen, sowohl auf üblichen Webportalen und zum Quatsch, aber auch auf Autos und Fahrzeuge. Also wir machen eigentlich alles, was irgendwie eine IP-Verbindung hat. Mhm. Und ich habe den Hut für alle auf, bin in der Technik nicht mehr so stark drin wie früher, habe also mehr so Kundenkontakt, rede mit Leuten, versuche sie davon zu überzeugen, dass wir die coolsten sind, was natürlich der Fall ist.
Aber auch noch deutlich mehr Technik, als man das von vielen anderen Chefs kennt. Also harte Aufgabe, ich sage immer so einen Sack Flöhe hüten, ne? So ein Haufen Cyber-Anarchos, aber nee, wir arbeiten gerne für den Dirk, das ist schon voll okay.
Es macht Spaß.
Sehr cool. Genau, ihr habt jetzt schon beide gesagt, Pentest und Incident Response. Wie unterscheiden die sich die beiden? Was sind diese Begriffe? Könnt ihr die kurz einmal in ein, zwei Sätzen erklären?
Dann fange ich mal mit dem Pentest an, überlasse den Incident Response dem Yannick, der kann das viel besser erklären. Also ihr müsst euch Pentest vorstellen wie einen Angreifer, der versucht ins Netz einzudringen, aber mit so ein paar Richtlinien. Also wir simulieren wirklich den realen Angreifer, versuchen Kundensysteme aufzumachen, in Systeme einzudringen, auf Daten zuzugreifen, auf die wir nicht zugreifen sollten, mit einem Unterschied. Es gibt für uns immer den roten Knopf, das heißt, der Kunde kann sagen, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir hier nicht weiter. Und am Ende des Tages nehmen wir nicht die Daten mit und verkaufen sie für viel Geld im Darknet, sondern wir beschreiben dem Kunden, wie wir reingekommen sind, was er besser machen soll. Also es geht darum, die Systeme an sich zu testen und zu schauen, was man tun kann und was man machen muss, um in Zukunft eben keinen Besuch vom Angreifer gehabt zu haben. Und genau das, Besuch vom Angreifer, ist eigentlich das perfekte Beispiel für Yannick, der nämlich im Bereich Incident Response genau sich darum kümmert, was passiert denn, wenn jemand Besuch gehabt hat oder gerade Besuch hat.
Perfekte Überleitung, ihr braucht eigentlich keinen Moderator mehr.
Genau, ja, also erstmal vom Worte her, ne? Ein Incident ist ein vermuteter IT-Sicherheitsvorfall und die Response darauf ist dann halt das, was da an Reaktion drauf kommt. Das ist natürlich, ne, so vielfältig wie der Angreifer und die entsprechenden Opfer. Man guckt sich an, was da los ist, man muss Angreifer eindämmen, ein paar Passworte ändern, viel, viel kommunizieren, was halt auch dann jetzt immer wirklich die Lage vor Ort ist.
Mhm, genau. Perfekt, also du bist quasi mehr Prävention und du bist dann, wenn die Kacke am Dampfen ist.
Ja. Wie Yannick immer so schön sagt, wir kommen entweder vor dem Vorfall oder nach dem Vorfall, aber nach dem Vorfall wird es teurer.
Das ist auch ein guter Merkspruch. Du hast schon mehr zu Pentest erzählt, Dirk. Wie hat das Ganze damals eigentlich angefangen? Du bist jetzt auch schon seit den 99er Jahren dann dabei.
Genau, seit dem letzten Jahrtausend, wie ich immer so schön sage. In den 99er Jahren war das eine etwas andere Zeit. Also da haben wir natürlich noch Schwachstellen gefunden, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Da gab es ja ein Unternehmen, das hat sich mit dem Kauf von Erdöl beschäftigt und die hatten einen Windows-Server komplett ins Internet gehängt und da konnte man halt auf alle deren Kundendaten zugreifen, die einfach da rumlagen für den, der es haben wollte. Das gibt's heute nicht mehr, aber in den 99er war es halt auch so, die meisten Leute waren echt froh, dass ihre IT lief und dann so einen relativ jungen Spund darauf zu lassen und mal zu gucken, was man alles kaputt machen kann, das ist nicht so das, was der erste Fokus war. Und wir haben halt in der ersten Zeit viel daran arbeiten müssen, dass die Leute erstmal verstehen, dass so ein Penetration-Test eine gute Sache ist, weil es ist besser, eine Schwachstelle zu finden in kontrollierten Bedingungen, als einfach mal so, es kommt jemand und versucht das. In den 99er Jahren war natürlich im Gegensatz zu heute das Tooling doch durchaus viel eingeschränkt. Es gab so ein paar Schwachstellen-Scanner. Nessus nutzen wir heute. Früher gab es halt Satan und Saint. Das waren prinzipiell Linux-spezialisierte Schwachstellen-Scanner, die geguckt haben, ob da was war. Aber die meisten Kunden, 99, hatten halt Windows-Netz im Einsatz. Da gab es nicht viel. Das heißt, in den ersten Jahren haben wir einfach mal versucht, ein eigenes Tooling aufzubauen, Konzepte aufzubauen. Dieses ganze Thema Pentesting war halt vergleichsweise neu. Und da gab es viel zu forschen, viel auszuprobieren, bis wir dann so einen einigermaßen sattelfesten Report hatten, mit dem wir dann auch gut zu Kunden gehen konnten. Hat viel Spaß gemacht, man musste viel aufbauen. Mhm. Ist anders als heute, wo man das halt studieren kann. Wir hatten halt keine Leute, die IT-Security studiert haben, im Sinne von wir machen Pentest, sondern die haben halt generelle Konzepte gemacht und war eine wilde Zeit. Hat aber auch viel Spaß gemacht.
Das glaube ich.
Ja, also mittlerweile ist das durchaus ein etablierter Begriff. Das ist durchaus auch eine Sache, die Leute auch schon so auf der Agenda haben. Da muss man die nicht nochmal zu zwingen, dass sie mal auf den Begriff kommen. Das ist teilweise auch Pflichtprogramm, ne? In manchen Branchen oder sogar per Gesetz durchaus mal mit vorgeschrieben. Nichtsdestotrotz ist das halt immer noch, ich sag mal, ein Job für besondere Personen, die halt so ein bisschen out of the box denken können. Ja. Denn ja, viele, viele Schwachstellen, die würde man durchaus sehen, wenn man denn hingucken würde. Aber wir sind halt die Einzigen, die dafür bezahlt werden, mal zu gucken.
Ja. Oder auch mal um die Ecke zu gucken.
Richtig, genau. Und das sind halt viele, viele Sachen, die, ja, wenn wir den Kunden vorher fragen, die uns dann im Brustton der Überzeugung sagen, nee, das kann bei uns gar nicht. Und ne, 50% von meinem Job ist, Dinge auszuprobieren, wo irgendjemand gesagt hat, das kann doch gar nicht.
Ja. Und ich zeig dir, das geht doch.
Genau.
Ja.
Cool. Das Schöne bei uns ist halt, dass wir das auch beweisen können. Also wir können dann sagen, wenn wir hier auf diesen Knopf drücken, dann steht das Maschinechen. Dürfen wir oder dürfen wir nicht? Die meisten Kunden sagen, nein, dürft ihr nicht. Aber wir haben halt sehr gute Belege dafür, was wir tun können. Und Penetration Testing ist so ein bisschen was anderes als funktionales Testing. Beim funktionalen Testing geht es halt darum zu gucken, ob der Maschine das macht, was sie tun soll.
Ja.
Und wir testen halt, ob die Maschine nicht das tut, was sie nicht tun soll. Mhm. Und das ist eigentlich ein super spannendes Thema. Weil man da wirklich viele coole Ideen haben kann. Und es macht doch immer Spaß, dann so ein System auseinandergenommen zu haben.
Ja, wobei wir als ne, moderne Spürhunde, wir freuen uns auch immer, wenn wir irgendwas finden. Also sich mal so richtig von A bis Z durchhacken zu können, das ist immer eine tolle Sache und dafür lebt man auch als Pentester.
Ja,
das ist dann manchmal traurig, wenn man dann einen Kunden hat, der wirklich alles gut gemacht hat. Und
könnt ihr mal von außen unsere Firewall testen? Warum ist das jetzt eigentlich nicht so zielführend, wenn das eure Kunden irgendwie von euch gerne mal machen lassen würden?
Ja, also als Baustein von einem etwas größeren Pentest ist das durchaus erstmal keine so allzu schlechte Idee. Aber da liegt meistens ein Denkfehler zugrunde. Wenn ihr jetzt einmal heute eure Firewall testen, eure extern erreichbaren System und aber nichts rumkommt, dann könnte man ja verleitet sein zu denken, ah, die kommen jetzt nicht rein, also kommen die auch übermorgen nicht rein und weil es keine anderen Wege gibt, wie man hier reinkommen könnte, sind wir jetzt also sicher. Mhm. Ja. Kleinen Pentest gemacht, Kunde denkt, er ist sicher und genau das wäre da halt ein Fehler. Es gibt eine ganze Menge andere Wege und ne, bloß weil es jetzt diesen Monat keine Schwachstelle gibt, kann sie durchaus nächste Woche oder nächsten Monat irgendwo mal geben. Und von daher ist natürlich, wenn ein Kunde das absolut fest haben möchte, dann machen wir auch nur diese Art von Test. Aber für mich gehört eigentlich zu einer guten Beratung, den Kunden zu sagen, in der Tiefe lauern noch viel, viel mehr Schwachstellen, die einen deutlich größeren Impact haben. Und dieser Gedanke der reinen Perimeterhärtung, wir sorgen dafür, dass ja keiner jemals ever reinkommt, zugunsten von dem, was man da so Tiefenhärtung nennt, also wirklich auch die hinterliegenden Systeme und die kritischen Sicherheitslücken zu finden und zu schließen, das wäre eher das, wo ich mich dann freuen würde, wenn der Kunde dahingehend auf uns hört.
Ja. Also das ist dann auch quasi ein Consulting-Part natürlich von euch, den ihr dann übernimmt, um das den Kunden irgendwie klar zu machen, warum das jetzt nicht nur die Firewall ist, die man testen müsste, sondern auch vielleicht noch einen Schritt weitergehen müsste.
Ja, ganz genau.
Die heutigen Angriffe funktionieren halt nicht durch die Firewall durch, nicht direkt. Dafür sind die Firewall inzwischen gut genug, da muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Die funktionieren häufig, weil irgendjemand im Unternehmen auf irgendwas klickt, was er bitte nicht klicken sollte oder irgendwas in seinen Rechner reinsteckt, was da nicht reingehört. Darüber kommen die Angreifer rein und dann sind sie halt drin. Dann kann ich es ihm als Angreifer auch viel leichter machen. Ich muss mir nicht den Kopf an der Firewall blutig schlagen. Ich versuche einfach einen internen Benutzer zu finden, der dann zum Täter wird, indem er etwas von mir ausführt. Mhm. Und das ist das, wo im Moment die Musik spielt.
Genau, also das würdest du sagen, ist quasi das typischste oder das häufigste Problem oder die häufigste Schwachstelle in Unternehmen.
Ich glaube, dass Benutzer tatsächlich ein großes Problem sind. Gar nicht, weil die bösartig sind, sondern weil sie es nicht besser wissen. Weil sie ihren Job versuchen, möglichst gut zu machen. Und dann kann halt mal so eine Phishing-Mail durchgehen. Und dann passieren halt Sachen. Und das Wichtigste in dem Zusammenhang ist halt auch, dass Benutzer sich melden, wenn sie sowas gemacht haben. Ja.
Transparenz ist da natürlich wichtig.
Also nicht falsch verstehen, normale Sicherheitslücken, ungepatchte Programme und auch sowas wie schwache Passworte und so sind auch mit unter den Top 3 großer Sicherheitslücken mit dabei. Das Phishing führt leider tatsächlich die Liste an, obwohl es technisch eigentlich so trivial ist. Na, und wie gesagt, es gibt halt noch eine ganze Reihe von irgendwelchen anderen Sachen. Sachen über die Supply Chain, Waterholing, Bring-Your-Own-Device-Klamotten, das Surfen im Web alleine schon. Ne? Also die Liste ist halt durchaus länger von potenziellen Infiltrationsvektoren. Mhm. Aber so gerade dieser Gedanke, nur Firewall und dann ist das alles erledigt, leider nicht mehr.
Genau, also da würdest du dann auch sagen, das ist der größte Impact für Firmen eigentlich, wenn man auch tatsächlich diese anderen, also über die Firewall hinweg, wenn man im System irgendwo ist, da irgendwelche Schwachstellen auszumerzen, genau. Dass man halt vielleicht nur, keine Ahnung, isolierte Systeme vielleicht angreifen kann, aber dann jetzt nicht das gesamte System oder so.
Ja, also moderne IT-Sicherheit sollte wirklich mal annehmen, dass man irgendwann mal ein kleines bisschen gehackt wird. Ja, dass der Angreifer irgendwann mal vom bösen, bösen Internet da draußen diese viel zu sehr gedachte Linie ins interne Netz mal irgendwo schafft und da weiter eskalieren kann. Und da trennt sich dann halt die Spreu vom Weizen. Wenn man das annimmt und Tiefenhärtung betreibt, kommt der Angreifer dann halt nicht weit. Wenn man nur Perimeterhärtung betrieben hat und sich mit dieser Annahme dann einmal irrt, dann geht sie dann nach Abdi-Wilde Lucy.
Und dann wird's teuer.
Leider ja. Leider ja.
Genau, wenn wir da schon sind, wenn die Luzi abgeht, da kommst du auch direkt wieder ins Spiel, Janek. Nämlich beim Incident Response Team. Wie läuft denn so ein Incident dann konkret ab?
Ja, das hängt natürlich immer ganz vom Incident ab. Ne? Also im ersten Schritt werden wir auf die ein oder andere Art alarmiert. Ne? Je nachdem, was die Kunden schon vorher an Absprachen mit uns haben, geht das einfach per SMS oder auch per E-Mail. Im Prinzip wären auch sowas wie Ticketsysteme denkbar oder natürlich ein Anruf. Das ist an dieser Stelle so der shameless Plug für unsere Hotline, die 0201 5454 1337. 24/7 Bereitschaft an der Stelle, kein First-Level-Support, da redet man direkt mit IT-Sicherheitsexperten. Und da machen wir dann schon mal so eine Erstsondierung, gucken, was sind so die Stichworte, was könnte da beim Kunden sein. Und dann ist wirklich das ganz Wichtige, dass man nicht mit einer vorgefertigten Haltung schon da dran geht. Wir wissen, der Kunde hat uns diese zwei Stichworte gesagt, also ist das diese Lage, sondern wirklich so einen kleinen Führungskreislauf startet, erkundet, plant und dann handelt, weil jeder Incident durchaus so ein paar eigene Macken irgendwo mal hat. Die Lage hat halt immer Vorrang. Das entscheidet, was angemessenes Handeln ist und was nicht und halt nicht die eventuell falsch erkannte Situation oder halt ein Plan, der einfach nicht zur Situation passt.
Apropos Plan, Notfallplan. Wenn die Bude brennt, dann wird es manchmal auch ein bisschen hektisch und vielleicht auch nicht immer so strukturiert, wie du das jetzt gerade ganz ruhig erzählt hast. Welche Mindestbausteine müssten in so einem Notfallplan eigentlich drin sein?
Also man möchte natürlich, ich sag mal, so ein bisschen was an Kontaktliste haben, also alle Leute, die damit irgendwo beteiligt sein könnten. Man möchte ein paar Entscheidungsrechte irgendwo mal festgezurrt haben, ein paar Grundentscheidungen, Isolationstaktiken, einen Kommunikationsleitfaden, sowas in die Richtung. Mhm. Und dann, solange man mit dem Gedanken da dran geht, ne, eventuell auch so ein bisschen gedanklich mehrgleisig vorzugehen, es könnte Hypothese A, aber auch Hypothese B sein. Wir gucken uns an, was davon Phase ist und handeln dann der Situation entsprechend. Ist es natürlich vollkommen okay, wenn man sich vorher auch relativ detaillierte, was wäre wenn? Also, ne, wenn wir jetzt diesen speziellen Fall an Incident haben, wie würden wir dann vorgehen? Was gibt's da für Stolpersteine? Welche Schritte unternehmen wir? In welcher Reihenfolge und so weiter? Das ist als Gedankenexperiment immer eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Mhm. Ein bisschen kritisch wird es dann, wenn man dabei halt vergisst, dass die Lage Vorrang vor dem Plan hat. Also ne, man kann sich 100 Pläne aufstellen, von denen nahezu per Definition nachher 99 nicht zutreffen, wahrscheinlich aber 100 nicht. Und wenn man dann mit der Annahme da dran geht, dass man diesen Plan ganz im Detail zu 100% einfach nur abspulen braucht, dann ist das so ein bisschen der falsche Ansatz. Mhm. Aber ansonsten, ne, je mehr man vorher drüber nachdenkt und schon mal einstiehlt, umso besser ist das eigentlich.
Ja, du hast auch gerade eben Stolpersteine angesprochen. Welche Hürden, Stolpersteine können denn dann bei einem Incident vorliegen, die euch irgendwie hindern an der Arbeit oder die es schwierig machen?
In der Praxis ganz, ganz viele Sachen. Wie gesagt, die größte Grundvoraussetzung und das, wie man am schnellsten so eine Situation vor die Wand fahren kann, ist, wenn man sich die Situation nicht genau genug angeguckt hat, also mit irgendwelchen falschen Annahmen losläuft. Ganz, ganz häufig haben wir allerdings auch Kunden, die durchaus so ein paar fehlende Basics im Bereich IT-Security haben, die schon vom IT-Stuffing her so eigentlich schon für den Normalfall nicht angemessen sind, aber gerade dann, wenn es irgendwo heiß hergehen soll und viel, viel Arbeit anfällt, da starke Probleme haben und da helfen dann zum Beispiel auch externe Dienstleister, so Stichwort Service Level Agreements und so, auch nicht immer unbedingt weiter, weil die ja nicht dieses inhärente, das ist jetzt meine Firma, ich muss hier einen langen Tag machen, sondern ne, die arbeiten nach Tickets und wenn das am Freitagabend reinkommt, dann sagen die kein Problem, machen wir gemäß SLA gerne ab Montagmorgen direkt.
Ja.
Ja, und ansonsten, ich sag mal so generelle Zielkonflikte zwischen dem, was wäre jetzt aus Security-Perspektive das wirklich Gute versus was wäre aus zum Beispiel forensischer Perspektive richtig versus was wäre aus Business-Perspektive das, was man jetzt machen muss. Ne? Mhm. Ja, diese Zielkonflikte lassen sich halt auch im Vorfeld nicht immer ausdiskutieren. Das muss man halt wirklich immer in der Situation gucken.
Ja, und ich sag mal, wenn ein Incident passiert, dann ist es ja auch meistens hoffentlich nicht irgendwie erwartbar, sondern urplötzlich da. Das heißt, sich darauf vorzubereiten ist auch immer ein bisschen schwierig, außer man macht halt vielleicht regelmäßig Pentests.
Richtig, hängt natürlich immer davon ab, wie man fragt. Ne? Manche Leute sind davon völlig überrascht und andere Leute sagen, ja, das war ein bisschen Frage der Zeit.
Also das Wichtige an so einem Notfallplan ist auch, dass wir den vorrätig haben, wenn dann mal alle Systeme verschlüsselt sind. Stell dir vor, du kommst morgens ins Unternehmen rein, nichts geht mehr und du suchst gerade den Server, auf dem der Notfallplan liegt. Das wäre schon schön, den irgendwo offline zur Verfügung zu haben und natürlich auch aktuell halten.
Ja.
Wir sehen immer auch wieder mal Notfallpläne, die vor 5 Jahren aufgestellt werden, wo sich das Unternehmen schon komplett verändert hat. Das ist wirklich eine permanente Arbeit, diese Sachen auf dem aktuellen Stand zu halten. Da haben wir Kollegen, die sich auch darum kümmern, da Unternehmen zu unterstützen. Und das muss halt permanent gemacht werden, permanent angepasst werden.
Es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele für so etwas wie ne, eine Kontaktliste mit Leuten, die nicht mehr in der Firma sind und Telefonnummern, die nicht mehr stimmen.
Klassiker.
Und dann Assetlisten, die schon lange, lange abgelaufen sind und sowas in die Richtung. Wenn das kein lebendes Dokument ist, dann hilft das leider manchmal unterm Strich nicht.
Mhm. Hast du noch was zu ergänzen?
Macht sogar noch viel schlimmer, wenn wir halt versuchen, Systeme zu finden, die es gar nicht mehr gibt. Also aktuelle Sachen offline vorhalten, regelmäßig aktualisieren, an aktuelle Bedrohungen anpassen, das ist schon Arbeit. Und die darf man auch nicht unterschätzen, was das so an täglicher Arbeit ist, damit man möglichst gut vorbereitet ist.
Wenn es jetzt dann soweit ist und man tatsächlich betroffen ist von einem Incident, jemand ist bei mir irgendwie reingekommen durch was auch immer, ob über die Firewall oder über Phishing-Mail, wie balanciert man dann in der Situation als Sicht jetzt von euch, die dann Incident-Response betreiben, wie balanciert man da Beweissicherung versus Betrieb wieder zum Laufen bringen? Ist ja irgendwie auch eine Frage. Man muss ja irgendwo die Schlüssel-Breach irgendwie finden, dass man es vielleicht zukünftig verhindern kann. Aber auch gleichzeitig soll der Betrieb ja jetzt nicht irgendwie Tonnen von Geld über mehrere Wochen hinweg verlieren.
Also ich würde da eigentlich immer anhand von den Bedürfnissen des Kunden und den Wünschen des Kunden agieren. Wir beraten da natürlich ein ganzes Stück und geben unsere Einschätzung der Lage mit der Erfahrung, die wir an der Stelle haben. Und es kann natürlich auch trotzdem sein, dass der Kunde sagt, nee, der forensische Ansatz beweisbar, das ist das, was wir haben wollen, auch wenn wir das halt eigentlich erstmal nicht so sehen. Nichtsdestotrotz, ne, Bedürfnisse und Wünsche des Kunden. Ansonsten muss ich mir immer so eine Lanze brechen, gerade so, wenn es so Richtung Tathergang geht. Da hat man dann manchmal so diesen Gedanken, wenn ich nur die eine Lücke finde, durch die der Angreifer reingekommen ist und die dann zumache, dann kommt er auch nicht mehr rein. Mhm. Und das stimmt halt in der Praxis einfach nicht. Der Angreifer war jetzt schon im Netz, der hat sich eventuell andere Sicherheitslücken angeguckt, der hat andere Backdoors irgendwo platziert. Also in beide Richtungen funktioniert dieses Argument nicht. Vielleicht hätte der Angreifer noch andere Wege, aber vielleicht haben wir auch im Rahmen des Wiederaufbaus andere Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die diese erste Lücke schon deutlich, deutlich weniger kritisch ausfallen lassen. Also ne, in relativ gut verlaufenden Fällen, wo es wirklich nur diese eine Lücke gibt, da ist das natürlich eine gute Sache. Das ist auch immer was, was man nicht ganz aus den Augen verlieren sollte, nachher nochmal danach zu gucken. Aber gerade so in den ersten heißen Stunden, heißen Tagen, da kommt diese Frage natürlich immer wieder auf, wie ist der Angreifer reingekommen? Und manchmal ist das echt ein bisschen egal, zumindest in dieser anfänglichen heißen Phase.
Was passiert denn in dieser anfänglichen heißen Phase dann konkret, wenn sozusagen die Beweissicherung erstmal egal ist?
Im ersten Schritt erstmal natürlich Erkundung. Ich muss wissen, was da Phase ist. Und dann normalerweise ein paar Sofortmaßnahmen. So bei der Erkundung unterscheide ich immer zwischen der kalten Lage, das Feuerwehrjargon, ne, das Haus, bevor es brennt.
Ja.
Wie viele Stockwerke, wie viele Leute leben da drin? Ist das ein Krankenhaus, eine Kfz-Werkstatt oder ein Kindergarten? Das macht einen Unterschied, genauso in der IT natürlich. Was habe ich da? Wie viele Assets habe ich? Wie ist das Netz aufgebaut und so weiter? Und davon abgegrenzt dann die warme Lage. Was ist jetzt hier passiert? Was könnte darauf aufbauen passieren? Welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Ne? Bei der Feuerwehr wäre das, wo brennt es, in welchem Stockwerk, wie doll und welche Farbe haben die Flammen? Und in IT-Sicherheitsfällen natürlich, was hat der Angreifer jetzt gemacht? Welche Systeme funktionieren noch? Welche Systeme sind jetzt zugreifbar? Wo müssen wir Isolationsmaßnahmen, Wiederherstellungsmaßnahmen triggern? Welches Verhalten von Nutzern, Kunden und so weiter müssen wir irgendwo mal einfangen, damit die nicht dem Angreifer noch unabsichtlich Karten in die Hände spielen?
gut zusammengefasst auf jeden Fall. Und auch schöne Analogie jetzt mit zur Feuerwehr. Kann man sich, glaube ich, ganz gut bildlich auch vorstellen.
Ich hätte nie gedacht, dass das so schöne Synergien gibt. Dieses Hobby, was ich damals angefangen habe, um nicht zum Bund zu müssen und dass ich die Lehren so gut im Job gebrauchen kann. Herrliche Sache.
Ja, unbedingt. Du sträubst dich auch eigentlich gegen diesen Begriff Forensik. Warum sagst du, dass du dich dagegen sträubst?
Ja, also der Begriff an sich ist erstmal okay. Ja? Eine Forensik ist für mich eine bestimmte Art von Analyse und zwar eine, die nachher versucht, das Prädikat gerichtsfest für sich zu erlangen. Dafür muss man sich ein bisschen Mühe geben und ein bisschen Aufwand betreiben. Man braucht sowas wie eine Beweismittelkette, Vier-Augen-Prinzip. Man muss Sachen wirklich sichern, dass sie nachher eventuell nicht veränderbar sind. Sowas alles in die Richtung. Der Begriff ist also erstmal okay, der trifft bloß nicht auf mich zu. Denn ganz häufig ist dieses Vorgehen gar nicht unbedingt im Interesse des Kunden. Die wollen schnelle Ergebnisse, schnell wieder halbwegs sicher an den Start. Also da möchte man sich diesen extra Aufwand, diese Zeit für das forensische Vorgehen einfach nicht gönnen.
Ja, okay, also das ist einfach quasi, Forensik ist an sich korrekt beschrieben, aber oft ist es in der Praxis vielleicht nicht so in der Anwendung tatsächlich sinnvoll.
Also ich würde zu mir immer sagen, ich bin Incident Responder und manchmal vielleicht Analyst, aber niemals ein Forensiker.
Okay.
Ich würde nicht mal sagen, das ist nicht sinnvoll, sondern die Kunden wünschen sich das nicht, sie brauchen es nicht, weil die Idee von einer Forensik ist, den Täter herauszufinden. Mhm. Und wenn das dann irgendein Angreifer ist aus einem Land außerhalb der EU, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den irgendwie nachverfolgen können, eher gering. Mhm. Und deswegen sind die meisten Kunden einfach so, dass sie das nicht so im Fokus stellen, rauszukriegen, was war. Die wollen einfach wieder arbeiten können.
Mhm. Schauen weil, quasi einfach sofort nach vorne.
Weil jeder Tag, wo die Systeme stehen, kostet halt wahnsinnig viel Geld.
Ja.
Und das ist wichtiger, erstmal wieder in Produktion zu kommen.
Ja. Perfekt. Jetzt, wo du auch schon gesprochen hast, Dirk, gerade kommen wir direkt weiter zu dir in deiner Führungsposition. Wie findet dieser Teamaufbau eigentlich statt? Du hast das ja schon damals, bis jetzt schon seit den 90er Jahren dabei, hast das Ganze mitbegleitet und jetzt auch dann mittlerweile in der Führungsposition. Worauf achtet ihr beim Hiring, damit Leute auch fachlich und kulturell dann zu euch in euer Pentest, Incident Response oder auch vielleicht Forensik-Team passen?
Ich bin da, glaube ich, relativ altmodisch unterwegs. Wenn eine Bewerbung reinkommt, dann schaue ich mir die durch und wenn sie halbwegs passt, dann rufe ich den Bewerbenden einfach an, red mit dem und versuche rauszufinden, wofür brennt diese Person, was will die eigentlich machen. Und wenn ich mitbekomme, dass der Kollege oder die Kollegin total viel Lust hat, sich Security anzuschauen, gewisse technische Erfahrung hat, dann lade ich die zum Gespräch ein, es gibt eine kleine Aufgabe, die man bearbeiten muss und dann machen wir so 2-3 Runden. Aber meistens ist es schon so, wenn ich mit den Kollegen oder Kolleginnen gesprochen habe, dann habe ich eine ganz gute Idee, ob ich den einstellen möchte oder nicht. Und der Kollege Pevny, an den ich mich noch sehr gut in seiner Bewerbungsphase, da war ich gerade unterwegs und wollte für meinen Sohn ein gebrauchtes Fahrrad abholen und dann rief er an und wir haben geschnackt und geschnackt und plötzlich waren 2 Stunden weg. Ich saß die ganze Zeit im Winter im Auto und habe aber gar nicht gefroren, weil es wirklich ein super Gespräch war. Und da war mir schon klar, den Pevny will ich haben. Ich wollte mir das jetzt sofort sagen, damit er nicht zu hohe Gehaltsanforderungen stellt. Aber wir haben da noch eine Runde gedreht und dann ist das klassischerweise halt so, dass, wie gesagt, er kriegt eine Aufgabe, die er machen muss. Und da habe ich schon sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Es ist fast immer dieselbe Aufgabe und ich habe von einer reinen ChatGPT-Analyse bis zu einem, ich habe mir ein Labor aufgebaut und das Ganze mal nachgestellt bekommen und der Pevny, der Held, hat gesagt, ich habe hier 2 Auswertungen gemacht, eine wissenschaftliche, fundierte und eine Oberfläche, welche willst du denn haben? Und die waren halt beide gut und dann fühlte halt kein Weg daran, da vorbei hineinzustellen.
Möchtest du Basis oder Premium? Nur damit dann halt auch klar ist, über welches Spektrum vom Gehalt wir uns dann nachher unterhalten.
Als ob das irgendwas ausgemacht hätte.
Ja, aber es ist tatsächlich die Motivation der Leute, die da ganz, ganz, ganz viel trumpft. Ne? Also es ist was völlig anderes, wenn ich jemanden habe, der sagt, ja, also ich habe halt irgendwie eine Ausbildung Richtung IT und das ist auch irgendwie ganz okay und dann habe ich mir gedacht, könnte ich mal. Versus wenn mir jemand von irgendeinem coolen Projekt erzählt, an dem er mal gearbeitet hat. Wie jetzt halt so in der Intro. Ja. Ich habe mein eigenes Grid-Computing-Netz aufgebaut, völlig sinnlos mit 8-Bit-Prozessoren, aber hat eine Menge Spaß gemacht.
Ja.
Dann merkt man, die Leute sind da motiviert, die brennen dafür, die sind auch, ich sag mal, bereit, in ihrer Freizeit sich da was anzukommen, weil die da Spaß dran haben.
Ja.
Das ist dann nachher halt trotzdem noch ein Job. Wir arbeiten für die 38,75 Stunden, für die ich bezahlt werde. Ne? Da muss man in der Freizeit dann nicht mehr unbedingt das machen, aber die Motivation, die man daraus rauslesen kann. Ob denn jemand schon mal irgendwas außer seinem wirklichen vorgeschriebenen Schulcurriculum da irgendwo dran gemacht hat, das trumpft halt ganz, ganz viel.
Motivation kann man nicht kaufen, die hat man oder die hat man nicht. Ja. Alles andere, das kann man lernen.
Ja, das sind auf jeden Fall tolle Worte, wenn wir gerade auch dabei sind und wir jetzt drüber gesprochen haben, dass die Leute, die zu euch kommen, am besten auch motiviert sein sollten, einfach dafür auch brennen sollten und halt ja natürlich auch ins Team passen müssen. Erstmal du, Dirk, bist du damit quasi in dem Einstellungsprozess alleine? Hast du dann Leute aus den Teams mit dabei, die dann vielleicht noch zusätzlich mit drauf gucken oder ist das quasi rein dein Business?
Es kommt ein bisschen darauf an. Also die erste Bewerbungshürde ist bei uns natürlich die Personalabteilung, die Sachen reingeht und Sachen aussortiert, die überhaupt nicht passen. Mhm. Und dann bin ich immer mit dem Kollegen dabei. Ich gucke mir das nicht alleine an, sondern meistens habe ich schon eine Idee, in welchem Bereich die Person dann eingestellt werden soll. Und dann hole ich den entsprechenden Teamleiter dazu und wir gucken uns das mindestens zu zweit an. Und wir machen uns das auch nicht leicht, jemanden abzusagen oder auch zuzunehmen, weil wir haben ein Team, wo sich jeder auf den anderen verlassen kann. Mhm. Da geht es nicht darum, wer ist der Chef und wer ist der Mitarbeiter, sondern wir wollen was zusammen erreichen.
Ja.
Und so ein Team wollen wir gerne behalten und da passt halt nicht jeder dazu. Bisher haben wir da relativ viel Glück gehabt mit Leuten, die dazugekommen sind und das soll auch so bleiben. Das macht es für mich viel einfacher, mit Mitarbeitern zu arbeiten, die Lust darauf haben, ja, das zu tun. Die kann ich viel einfacher in die Bereiche einsetzen, wo wir es brauchen,
ja,
als Mitarbeiter, die es nur fürs Geld machen. Und genau das wollen wir machen. Und da haben wir bisher ganz gutes Glück gehabt.
Sehr cool. Genau. Pevni ist ja auch immer noch da, der Yannick.
Ich habe ihn noch nicht vergrault, nein.
Sehr cool. Wenn du jetzt gerade drüber gesprochen hast, dass ihr im Einstellungsprozess eigentlich bisher immer Glück hattet, habt ihr gerade irgendwie offene Stellen, die ihr noch sucht? Welche Profile fehlen euch vielleicht? Und wer kommt alles bei euch überhaupt unter?
Wir sind aktuell nicht in der aktiven Suche nach Mitarbeitern. Wir sind ganz gut aufgestellt, so wie wir jetzt sind. Wir können die Sachen gut handeln, die reinkommen. Was nicht heißen soll, dass wenn jetzt jemand sich bewerbt, der einfach für die Zukunft perfekt ausgerichtet ist, dass wir da nicht sagen, ja, das kriegen wir auch noch irgendwie beschäftigt. Ich würde aktuell viel Fokus auf den Incident-Response-Bereich legen. Der ist schon sehr speziell. Mhm. Und wenn wir ein Incident haben, brauchen wir da wirklich viele Leute, die auch mal motiviert sind, am Wochenende zu arbeiten, weil der Kunde halt gerade brennt. Und wenn wir da Leute finden, die eine Vorliebe haben, so etwas zu tun und zusätzlich noch gut pentesten können, dann sollen sie sich auf jeden Fall immer bewerben.
Genau. Also ihr habt es gehört auf jeden Fall. Die Links dazu und auch die Kontakte zu euch beiden findet ihr in den Shownotes. Könnt euch dann gerne melden, falls ihr da wirklich für brennt und sagt, ey, das klingt alles super spannend, was die bei Secunet machen. Meldet euch gerne einfach.
Also aktuell muss man vielleicht auch noch dazu sagen, im Moment ist es so, dass zumindest ich als Teamleiter Incident Response, ich sehe die Rolle Pentester wirklich als Basis für einen guten Incident Responder. Dass man die Tools kennt, dass man die Berater-Souveränität irgendwo mal miterfahren hat, dass man so ein bisschen weiß, wie Angreifer ticken. Und wenn man da so ein bisschen was an Erfahrung aufgebaut hat, dann kann man echt gut in den Incident-Response-Bereich wechseln. Da braucht man, würde ich sagen, doch noch immer so ein kleines bisschen mehr Erfahrung. Da geht es halt mitunter wirklich so ein bisschen heiß her. Mhm. Beim Pentest würde ich noch eher dazu neigen, deutlich mehr Leuten als Anfängern eine Chance zu geben. Bei Incident-Respondern als Einstiegsjob, das ist schon ein schwieriges Profil. Ja, ja.
Kann ich mir vorstellen.
Letztendlich müsst ihr euch vorstellen, dass auch der Pentester ganz häufig allein vorm Kunden steht und sich Systeme anschaut, die der Kunde mit Liebe aufgestellt und aufgebaut hat und möglicherweise mitteilen muss, dass da doch die eine oder andere Sicherheitslücke drin ist, die man beheben muss. Und bei allen Sachen, die wir finden, geht es natürlich nie darum, dass irgendjemand irgendwo einen schlechten Job gemacht hat. Alle, mit denen wir zusammengearbeitet haben, versuchen ihren Job so gut es geht irgendwie hinzukriegen. Manchmal fehlt einfach die Zeit, bestimmte Sachen zu machen. Und es ist immer gut, wenn wir dann auch sagen können, da ist noch etwas zu tun, damit man in der Ruhe das machen kann und nicht, wenn es dann zum Incident gekommen ist. Aber auch da als Pentester muss man halt auch in der Lage sein, zum Kunden zu gehen, vorm Geschäftsführer die Ergebnisse, auch wenn sie vielleicht nicht gut sind, präsentieren zu können. Und da hilft es nicht, dass man nur am Computer sitzt. Man muss auch eine gewisse Freude haben, mit Menschen zu reden.
Ja, eine gewisse Kommunikationskompetenz.
Das hilft ungemein.
Ja, das auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass ihr auch einige im Incident-Response-Team braucht. Wie viele seid ihr denn aktuell einfach so als Größenordnung?
Wir sind aktuell 15 Personen, mich eingerechnet. Und damit kann man doch durchaus gute Sachen bedienen. Und wir sind auch im Incident normalerweise nicht an unseren Grenzen, sondern können auch die Leute durchtauschen, wenn die dann zu viel gearbeitet haben. Das kann ich auch nicht häufig genug sagen. Im Incident wird halt manchmal auch mehr als 8 Stunden gearbeitet. Und wenn wir Kunden haben, die Freitag um 13 Uhr Schicht im Schacht machen wollen, dann ist das nicht immer zuträglich im Incident.
das, was wir da hauptsächlich für den Kunden mitbringen, ist eine gewisse Trittsicherheit. Ja? Mhm. Die kennen das Terrain nicht, die kennen den Weg nicht, also wissen sie bei jedem Schritt nicht, ob das gerade ein guter Schritt ist oder nicht. Und da bringen wir Expertise mit rein.
Ja.
Das heißt, unsere Aufgabe ist dann natürlich ein Teil Analyse, aber auch ganz viel Kommunikation, Organisation. Und das ist natürlich eine Sache, da kann man mit 2, 3 Leuten schon eine erstaunlich große Mannschaft, gerade wenn man noch so ein paar andere externe Dienstleister irgendwo mit dazu zieht, die ja natürlich auch aus dem Bereich Incident Response, Forensik, wo auch immer her sein können, da kann man schon erstaunlich große Lagen bearbeiten.
Mhm. Wir waren gerade auch dabei, quasi, ihr seid genug, um auch zum Beispiel durchzurotieren. Macht ihr das dann zum Beispiel so, wenn ihr sagt, keine Ahnung, ein Incident dauert länger und die sind dann schon 1, 2 Leute an ihrer Kapazität, tauscht ihr die dann aus? Bleibt einer, macht er so ein Schichtsystem, dass das sich abwechselt und überlappt?
Ja, absolut. Ich sage dazu dem Kunden normalerweise nicht am ersten Tag, aber so am zweiten, spätestens am dritten Tag. Das, was wir da machen, ist ein Marathon, kein Sprint. Gerade bei größeren Inzidenzen, wenn das ein bisschen länger dauert, dann muss man halt auch einfach langfristig denken. Dann muss man vielleicht auch Leute, die gerne noch 12 Stunden bleiben wollen, einfach auch wirklich mal nach Hause schicken, damit die morgen und übermorgen und auch am Wochenende immer noch fit sind. Ansonsten, so eines der einfachsten Stressmodelle, die es so gibt, ist so ein Zwei-Achsen-Ding. Ne? Interessiert mich irgendetwas oder interessiert es mich nicht? Und kann ich was dran ändern oder kann ich nichts dran ändern? Mhm. Als Externe sind wir natürlich nicht ganz so sehr davon betroffen wie der Kunde. Also ist das Stresslevel schon mal ein bisschen niedriger.
Ja.
Es dauert sonst normalerweise so spätestens im zweiten Gespräch sind wir beim Wir und identifizieren uns mit der Infrastruktur, die der Kunde da hat. Aber nichtsdestotrotz sind wir halt ein bisschen losgelöster. Und die andere Achse ist halt essentiell Kompetenz. Können wir was daran ändern? Ja, wir sind die Experten dafür. Und dann mit dieser Trittsicherheit ist man schon deutlich, deutlich weniger gestresst als die Leute, die da gerade eventuell professionell den schlimmsten Tag ihres Lebens haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es können alle irgendwie nachvollziehen, wenn man so komplett aufgeregt ist und man dann einfach gar nicht mehr so weiß, was einem gerade durch den Kopf schießt und man irgendwie nur noch Nonsens in Anführungszeichen macht und nicht so ganz bei Sache ist.
Ja, ganz üblich. Also der Kunde weiß, oh, hier ist irgendetwas los, wir müssen irgendetwas tun und dann tun die irgendwas.
Ja, und das ist nicht immer das Richtige.
Aber da kommt halt Yannick mit seinem Team und fokussiert das in die richtige Richtung.
Genau, dafür seid ihr da.
So der grobe Plan, ja.
Neben einer gewissen Erfahrung, auch Kommunikationskompetenz, gibt es irgendwelche Zertifizierungen, die ihr besonders empfehlenswert findet, die für euch wichtig sind?
Nein. Also um es ganz klar zu sagen, ein Zertifikat bringt mir nicht viel. Das kann man immer noch machen. Es ist keine Voraussetzung bei uns, irgendein Zertifikat zu haben. Mhm. Wir haben die Kollegen mit den unterschiedlichsten Lebensläufen und mit den unterschiedlichsten Ausbildungen. Wichtig ist eine technische Grundkompetenz. Man muss auf relativ niedriger Ebene verstehen, wie Sachen funktionieren. Und der Rest kommt dann. Also würde ich jetzt keine Voraussetzung daraus machen, auf keinen Fall.
Was sind eure Top-Themen, mit denen ihr junge Talente für Security begeistert? Und was sollte man über die Arbeit bei SecureNet wissen?
Ich glaube, das Wichtigste bei SecureNet zu wissen ist, dass das Unternehmen Spaß macht. Ich bin, wie gesagt, schon sehr lange dabei. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier vor einem riesigen Konzern einfach nur eine Nummer bin, sondern wir können etwas bewegen. Jeder Einzelne kann etwas bewegen. Und das finde ich super spannend. Eine gute Idee haben, ein bisschen Zeit zu bekommen, das zu entwickeln und dann daraus etwas Großes machen. Und der Claim, den SecureNet aufstellt, die digitale Souveränität von Deutschland und Europa sicherzustellen, den finde ich einfach etwas, das ich mich stellen kann. Digitale Souveränität ist wichtig für uns alle in der Zukunft. Und daran mitzumachen, macht einfach auch ein gutes Gefühl. Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, etwas mit meiner Arbeit bewirken zu können.
Ja.
Und das hilft mir auch, irgendwie abends nach Hause zu kommen und zu denken, ja, du hast was Gutes gemacht. Und das Team an sich ist cool. SecureNet lässt Mitarbeiter nicht hinter sich. Ich habe das mehrfach erlebt, dass es Probleme gab und sich das Unternehmen hinter den Mitarbeiter gestellt hat und gesagt hat, wir kriegen das zusammen hin. Und das hat man halt auch nicht überall.
Das stimmt.
Insofern, mir macht es hier Spaß und ich habe zumindest Yannick noch nicht stark genug vergrault, dass er jetzt gehen will.
Davon abgesehen, ich finde auch die Jobbeschreibung in 2 Sätzen. Du gehst irgendwo hin und darfst da ein bisschen hacken. Das ist inhärent schon so cool.
Ja,
wie, also wenn das Leute nicht triggert, wie soll ich sie dann überreden?
Ja.
Und vor allem, man darf auch Sachen hacken, die man sonst nicht sehen darf. Also wir waren schon mal an Überwachungsanlagen von einem Atomkraftwerk. Also wer kann schon mal sagen, das habe ich gemacht und bin danach nicht im Knast gelandet. Also für Partygespräche ist eine tolle Sache. Auch wenn wir natürlich niemals Kunden in Partygesprächen nennen würden. Aber so zu beschreiben, was man so tut, da kann man ganz gut mit Leuten drüber sprechen. Ja.
Ja. Also ne, das große Who is Who, das Atomkraftwerk wurde gerade schon mal genannt, aber auch Flughafen, große Wasserkraftwerke, Kunden in Milliardenhöhe, wo man vor der ersten Mittagspause die allerhöchsten technischen Rechte erlangen konnte. Das gibt dann auch innerhalb der Pentesting-Gruppe immer noch mal so ein paar Bragging Rights, das ist einfach so.
Gibt es bei euch auch so einen Rank intern, wer schon den größten Fall aufgedeckt hat?
Nee, tatsächlich nicht, aber jeder hat so seine paar Anekdoten. Entweder, wo man dann so stolz erzählt, ja, da war ich mit dabei, das war eine echt coole Nummer, oder wo man denkt, ja, das ist passiert und ich konnte danach wirklich eine Weile nicht gut schlafen. Mhm. So eine Ansage wie, ja, wenn sowas passiert, dann könnt ihr den Strom ausmachen. Von Schweden bis Spanien.
Oh je. Krasse Nummer.
Was es tatsächlich gibt, ist so das inoffizielle Admin Before Lunch. Das heißt, die Kollegen kommen zu einem Kunden und sind mittags Domain-Administrator im Netz. Das ist schon etwas Schönes und das gelingt immer wieder mal und da freut sich halt jeder, der es geschafft hat.
Auf jeden Fall.
Und immer wieder schöne Hacking-Stories zu erzählen, ja.
Ja.
Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr cool. Ich finde, ihr beiden strahlt es auch gerade förmlich aus, irgendwie, dass ihr für diesen Job brennt, dass das euch beiden auch einfach Spaß macht und ihr habt mich irgendwie so ein bisschen auch mitgenommen gerade, dass ich das Thema einfach extrem spannend finde sowieso, aber auch heute nochmal nach dem Gespräch mehr. Cool, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Genau, kommen wir zum Abschluss nochmal in eine kleine, ja, sagen wir mal, ein Part noch ein bisschen Arbeitsbezug, danach eher ein bisschen persönlicher. Ihr seid gerade auch bei Secunet dabei, einen Podcast aufzubauen.
Genau, wir haben jetzt seit einem knappen Jahr einen internen Podcast, der so alle 2 bis 3 Monate intern veröffentlicht wird. Da sprechen unsere Pentester über coole Hacks, die sie gemacht haben, natürlich auch intern ohne Kundenbezug, sondern einfach nur, was wir so gefunden haben, was man beachten sollte. Das hilft natürlich den Kollegen aus dem Vertrieb, um gegenüber Kunden Geschichte zu erzählen. Das hilft aber auch Leuten, die Sicherheitskonzepte machen, um einfach eine Idee dahinter zu haben, was denn passiert, wenn das Konzept nicht sauber aufgesetzt wird, und natürlich auch Entwickler. Also wirklich für alle, die intern daran Lust haben, das Ganze sich anzuhören, ist der gemacht. Der soll irgendwann veröffentlicht werden, aber wir sind ein großes Unternehmen. Das heißt, da müssen noch 2, 3 Leute raufschauen, dass das auch alles sauber ist. Insofern habe ich noch nicht mal einen Link für euch, aber wir planen, das Ganze tatsächlich zu veröffentlichen und dann für unsere Kunden und auch andere zur Verfügung zu stellen, damit sich unsere Kunden einfach auch mal einen Blick machen können, wie wir so arbeiten.
Also schreibt uns ein paar Mails, wenn ihr das haben wollt. Das können wir als richtig gutes Argument gebrauchen, um das intern voranzutreiben.
Ja, sehr gerne.
Also es klingt super spannend. Ich würde mich darüber freuen, wenn es den irgendwann auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer zu hören gibt. Gerne könnt ihr dann auch, sobald dieser Link verfügbar wäre, uns damit Bescheid geben und dann findet ihr das auch in vielleicht irgendeiner nahen Zukunft dann auch in den Shownotes verlinkt. Schaut also vielleicht ab und zu mal noch rein, falls euch das interessiert, oder googelt einfach Secunet Podcast, vielleicht findet ihr irgendwann einen Eintrag. Cool. Wenn wir schon bei Podcasts noch sind, bleiben wir auch gerade beim Thema Lieblingspodcast, Podcast. Wie steht's bei euch denn persönlich, unabhängig von Arbeit, mit Podcasts? Hört ihr Podcasts? Habt ihr irgendwelche Lieblingspodcasts?
Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass die Podcast-Welt so irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist. Also Filme, Serien, Bücher, Konferenztalks, Paper, kann man sich mit mir super drüber unterhalten. Bei Podcasts bin ich leider echt raus. Also
hast du irgendeine Empfehlung gerade aktuell, was du vielleicht liest oder gehört hast, an Hörbuch oder etc.?
Ach, ich kann immer alles von Tom Clancy immer ziemlich gut empfehlen. Tom DeMarco ist ein schöner Autor. Ganz, ganz viele Sachen.
Cool.
Wer noch nicht Tschernobyl gesehen hat als Serie, finde ich auch richtig gut.
Haben wir ein paar Empfehlungen. Sehr cool. Dirk?
Ich habe früher eine ganze Zeit Hoppes Welt gehört. Die gibt es aber schon lange nicht mehr. Und auch die 3 Vogonen, wo ich einer der 99 Hörer war, die das gehört haben, gibt es schon nicht mehr. Die sind alle schon etwas älter. Inzwischen bin ich eher so auf den klassischen Nachrichten-Podcast, Spiegel und so. Und wenn ich denn überhaupt noch was nebenbei höre, wie gesagt, ich höre relativ viele Hörbücher, da aber auch eher so Thriller-Zeug, nichts super Anspruchsvolles. Ich bin ein Freund von der Reacher-Serie, die ich
ja, sehr cool.
gut hören kann. Und es gibt ja einen Spin-off davon, wo ein Co-Autor die Jagd nach Jack Reacher thematisiert hat. Da bin ich gerade dabei, die ersten Bücher zu hören.
Tom Cruise leider für die Rolle zu klein, aber in der Fernsehserie. Da hat man jemanden genommen, der so ein bisschen besser darin passt. Ne?
Und die Fernsehserie ist sogar noch richtig gut an den Büchern.
Ja.
Ja, ich bin auch immer leider nicht ganz so ein Bücherwurm, aber dafür umso mehr Fernseher, Serie, Filme, Podcast tatsächlich witzigerweise, als ich angefangen habe hier vor 3 Jahren mit dem Podcast, auch noch gar nicht so aktiv dabei. Mittlerweile höre ich dann auch so 1, 2 Podcasts. Auf jeden Fall kein Problem natürlich, dass ihr keine Podcast-Fans jetzt so krass seid, Yannick, aber ihr habt auf jeden Fall einige andere coole Medientipps genannt. Also wer da noch irgendwas sucht, kann sich da jetzt umhören. Habt ihr denn zum Abschluss noch etwas, was ihr unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtet?
Oh, shameless Feuerwehrplug. Falls jemand auf der Suche nach einem richtig coolen Hobby ist, wo man mit vielen spannenden Werkzeugen und Werkstoffen und Menschen und der echten Welt in Kontakt kommt, die Freiwillige Feuerwehr würde sich wirklich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
Unbedingt.
Das kann ich nur unterstützen. Ich war früher auch bei der Feuerwehr. Ich schaffe das heute zeitlich nicht mehr, aber ich wohne auf dem Land. Ohne die Freiwillige Feuerwehr sind wir aufgeschmissen. Die nächste Berufsfeuerwehr braucht eine halbe Stunde, bis unser Haus gelöscht werden kann, wenn überhaupt. Und das hilft gar nichts. Und wenn wir Leute dabei haben, die sich in IT-Berufen auskennen, ich bin selber Prüfer an der Handelskammer in Hamburg, die suchen auch händeringend, also alle Handelskammer suchen händeringend nach Prüfern. Wenn ihr da Lust habt, bewerbt euch. Das ist auch ein spannender Job. Da kann man die neuen Auszubildenden am Ende ihrer Ausbildung mal begutachten. Und das macht total viel Spaß. Mache ich auch schon seit über 20 Jahren und ist eine schöne Nebenbei-Beschäftigung, ein bisschen in andere Themen reinzuschnuppern, die man so als Pentester dann nicht mitbekommt.
Mhm. Dazu gibt es wahrscheinlich auch, nehme ich an, irgendeinen Link.
Stelle ich dir zur Verfügung.
Diesen Link findet ihr dann entsprechend auch in den Shownotes. Also gerne einfach direkt vorbei gucken, wer daran Interesse hat. Und dann habt ihr es gehört. Danke. Schön, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr drüber gefreut und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen herzlichen Dank.
ITCS, Pizza Time Podcast.